Braucht man ja fast gar keine Predigt mehr. Das Wesentliche wurde schon gesagt, aber ich mach's nochmal länger. Super. Vielen Dank euch für euer cooles Video und euren Einsatz. Ja, Nachfolge ist das Thema heute Morgen. Nachfolge, ein spannendes Wort, ein Wort, das man erstmal durchsteigen muss, verstehen muss. Und Jesus war Jude und er hat das Thema Nachfolge auf eine ganz bestimmte Weise verstanden, weil er Jude war und weil er zu einer bestimmten Zeit gelebt hat. Und deswegen möchte ich heute Morgen mal versuchen, uns ein bisschen in diese Zeit mit reinzunehmen, damit wir das Thema Nachfolge vielleicht besser von einem anderen Blickwinkel aus verstehen. Ich will damit anfangen zu erzählen, wie sind die Juden im ersten Jahrhundert mit Nachfolge umgegangen und wie sind sie auch mit ihren heiligen Texten, mit der Tora umgegangen, mit dem Alten Testament? Wie haben sie sich das einverleibt sozusagen, um davon verändert zu werden? Und was sagt uns das, wie wir von Jesus verändert werden? Heute, 2019, in Darmstadt und anderswo. Dazu zu Beginn ein Beispiel. Im vierten Buch Mose hat Mose die Israeliten angewiesen, im Auftrag von Gott, dass sie sich Gebetsschals basteln sollen. Das waren so, ja, sag ich mal, so Stofftücher, die man sich so umgelegt hat. Und an die Enden von diesem Schal sollten dann 5 Kordeln oder 5 Quasten dran gebunden werden, die dann für die 5 Bücher Mose stehen, weil die 5 Bücher Mose waren ja für das Volk der Juden und sind es bis heute. So diese ganz wesentliche Lebensregel und eigentlich, wenn man das Wort Tora übersetzt, manchmal wird das mit dem Wort Gesetz übersetzt. Das trifft es aber noch nicht so 100%. Also besser wäre vielleicht das Wort Weisung oder sogar Weg zu leben. Weg des Lebens wäre eine übertragene Übersetzung, die es eigentlich ganz gut trifft. Und so finden wir eben im vierten Buch Mose diese Anweisung, diesen Gebetsschal sich zu basteln, zu stricken, keine Ahnung, wie man es nennt, und an die Enden eben diese 5 Quasten zu machen. Und selbst wenn man heutzutage noch orthodoxe Juden sieht und genau hinguckt, sieht man manchmal noch unten rausgucken diese Kordeln unter ihrer Jacke, weil sie das bis heute so tragen, zumindest die sehr orthodoxen, strengen Juden. Was uns das zeigt, ist die Weise, wie Gott die Menschen angewiesen hat, nach dem Gesetz zu leben und auch sich das Ganze, diese Tora, diese Weisung zu verinnerlichen, ist sehr greifbar, sehr plastisch, sehr lebensnah. Gott weiß, Gott ist der beste Pädagoge, er weiß, wir brauchen manchmal Dinge zum Anfassen, Dinge, die wir greifen können, die uns erinnern. Und so war es der Gedanke, dass jedes Mal, wenn die Juden sich diese Kordeln sozusagen erfühlen unter ihrem Mantel oder an ihrem Schal, dass sie dann dran denken, 5 Bücher Mose, die Tora, was steht da nochmal alles drin? Was hat das mit meinem Leben jetzt, hier und jetzt zu tun? Und so sollten sie daran erinnert werden, dass Gott ihnen einen guten Weg gezeigt hat, wie sie leben sollen, einen guten Weg, wie sie miteinander umgehen sollen und einen guten Weg, wie sie mit Gott reden und in Kontakt treten können. Und dieses Wort, was da im Hebräischen steht für diesen Gebetsschal, Kanaf, das kann einerseits eben dieses Kleidungsstück meinen, das kann aber auch heißen Flügel. Und in Maleachi 3 gibt es dazu einen spannenden Vers, da heißt es, über euch soll aufgehen, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, damit ist der Messias gemeint, also der gesandte Retter von Gott. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das ist dasselbe Wort wie dieser Gebetsschal, ja? Wenn man das mal sieht, da kommt man auch drauf, dass das so dieses Bild von Flügeln eigentlich ganz gut transportiert, wenn man das so richtig trägt. Also euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und dann finden wir im Neuen Testament eine spannende Geschichte, die Matthäus uns erzählt, dass eine Frau, diese Frau sieht Jesus und sie ist sehr krank. Sie hat 12 Jahre lang an ganz schlimmen Blutungen gelitten und niemand konnte ihr helfen. Und sie sieht auf einmal diesen Jesus und sie hat gehört, was er macht. Sie hat ihn gesehen, was er tut, wie er ist. Und dann ist es spannend, was sie macht. Sie schleicht sich in der Menge von hinten an ihn heran. Und dann heißt es bei Matthäus, sie trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Also einen von diesen Zipfeln, die da raushängen aus dem Gebetsschal. Denn Jesus war Jude, er hat auch diesen Schal getragen, vermutlich. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jetzt die Frage, wie kommt sie darauf, Jesus Klamotten anzurühren? Denn Jesus hat oft auf andere Weise geheilt. Er hat ja zu Menschen gesprochen, hat sie berührt und so sind sie gesund geworden. Aber warum kommt sie nun auf diese Idee, einfach nur sein Gewand anzurühren? Ich denke, weil sie diese Texte kannte. Sie kannte diesen Satz, euch wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und es ist heil unter oder an ihren Flügeln. Damit ist Jesus gemeint und sein, also würde ich mal so sagen, und dieser Gebetsschal. Das ist nur ein Beispiel, wie die Menschen damals mit dem Alten Testament umgegangen sind. Sie kannten diese Texte, sie haben damit gelebt. Zumindest die frommen Juden haben sehr stark in diesen Texten gelebt und es hatte ganz viel mit ihrem Leben zu tun. Und so merken wir das, wie die Menschen auf Jesus reagieren. Und Jesus bezieht sich ja viel auf diese Texte aus dem Alten Testament. Das war bekannt, die Leute wussten das. Jetzt die Frage, warum wussten sie das? Und deshalb möchte ich uns heute das Thema Nachfolge ein bisschen in dieses Schulsystem, in das rabbinische Schulsystem einführen. Rabbi und Schüler, weil das, finde ich, ein ganz guter Bezug ist auch zu Connect und was ihr jetzt so 2 Jahre gemacht habt. Ihr habt sicherlich ein bisschen anders gemacht, aber genau. Und jetzt brauche ich mal die 4 Helfer, die ich mir geholt habe. Ich habe hier Honig. Und diese Helfer gehen gleich rum und geben euch die Tube durch. Und dann bitte ich mal jeden hier, der sich traut, oh, das war schon zu schnell, Mist, sich einen ganz kleinen Klecks Honig auf den Finger zu machen. Geht mal rum hier und verteilt das. Und vielleicht kommen wir im Laufe der Predigt nochmal drauf zurück. Passt auf, ja, also nicht viel, nur ganz bisschen, sonst ist es eine Mordsauerei. Nur ganz bisschen, aber behaltet das da erstmal auf eurem Finger drauf und vielleicht sprechen wir später nochmal darüber, aber vielleicht auch nicht, mal gucken. Danke. Was hast du? Ah ja, super, gerne, danke. Danke. Genau, so, und während ihr das macht, ganz in Ruhe rede ich schon mal weiter, damit es uns nicht zu langweilig wird. Also denen, die gerade einen Klecks drauf haben, den wird nicht langweilig jetzt. Dafür ist schon mal gesorgt. Genau. Also, wir waren gerade beim Schulsystem, jüdisches Schulsystem im 1. Jahrhundert. Es gibt einige Zitate dazu, wie die Rabbis ihr Schulsystem verstanden haben und wie stolz sie darauf waren, wie sie ihre Schüler unterrichtet haben und wie gut das funktioniert hat damals. So sagt zum Beispiel Josephus über dieses Schulsystem, über allem sind wir stolz auf die Bildung unserer Kinder. Über allem sind wir stolz auf die Bildung unserer Kinder. Bildung war dort etwas sehr Zentrales, denn die Menschen wussten, zum Beispiel, es gibt nicht viele Ausgaben der Tora. Nicht jeder hat sowas zu Hause. Das heißt, wir müssen die Leute gut unterrichten. Wir müssen denen das richtig einverleiben, denn sonst sind wir immer nur eine Generation davon entfernt, dass das alles vergessen wird. Deswegen müssen wir uns richtig Mühe geben, die Leute damit reinzunehmen, ihnen das einzuverleiben. Und besonders die Kinder, besonders die jungen Menschen. Ein anderes Sprichwort sagt, die Welt besteht durch den Atem von Schulkindern. Und zur Zeit von Jesus begann eine Diskussion. Und zwar die Frage, ab welchem Alter sind Kinder dafür bereit, dass man ihnen diese Tora beibringt, dass man sie hineinnimmt in dieses Schulsystem. Da gab es unterschiedliche Meinungen, aber letztendlich hat man sich im Talmud darauf geeinigt, unter 6 Jahren nehmen wir kein Kind als Schüler an. Aber von 6 Jahren aufwärts nehmen wir sie an und stopfen sie mit der Tora voll wie ein Ochsen. Ja, sehr plastisch, wir sind wieder sehr lebensnah, das, was vor einem liegt, ja. Also genau, sehr anschaulich. Mit 6 Jahren ging es los. Das hat sich so zur Zeit von Jesus ungefähr etabliert. Die weiteren Alterszahlen, die ich nenne, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich sage uns immer mal so einen Rahmen, wo sich das bewegt, damit wir eine Vorstellung haben. Also 6 bis 10 Jahre, die Grundschule sozusagen, ist ja fast wie bei uns, nannte sich Bet Sefer auf Hebräisch und das bedeutet Haus des Buches. Bet heißt Haus, das wird uns jetzt noch öfter begegnen. Und Sefer heißt Schriftrolle oder Buch. Haus des Buches, das war die Grundschule. Und im Alter von ca. 6 Jahren kam man dort hinein. Und am ersten Tag der Schule kam der Rabbi in die Klasse rein. Und vielleicht haben jetzt schon einige ihren Honigklecks gefunden. Und der Rabbi kam in die Klasse. Die Schüler, Grundschüler, Erstklässler saßen mit großen Augen da. Was wird passieren? Und der Rabbi nahm die Schreibtafeln von den Schülern und bedeckte sie mit Honig. Ganz zu. Während er das tat und die Schüler anfingen, den leckeren Honig aufzulecken, sagte er zu ihnen so etwas wie: Mögen die Worte Gottes für dich wie Honig sein in deinem Mund und so süß wie der Honig, den du gerade schmeckst. Und währenddessen leckten die Schüler, und das könnt ihr jetzt gerne machen, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, den Honig von ihren Fingern. Und sie hatten direkt dieses Bild: Die Worte Gottes sollen sein wie Honig in meinem Mund, so süß. In dieser Grundschule lernten die Schüler die ersten 5 Bücher Mose auswendig. 6 bis 10 Jahre auswendig. Die ersten 5 Bücher Mose, 1, 2, 3, 4, 5. Auswendig. Und jetzt sagt man vielleicht, ja, das war vielleicht damals so, da hatten die Leute irgendwie noch nichts zu tun und da hatten sie viel, viel Zeit dafür, Dinge auswendig zu lernen, aber wir heute alle mit unserem Fernsehen und mit unserem sonst sowas, wir kriegen das sowieso nicht mehr hin. Ja, bis du mir von deinem Kind vielleicht die Lieblings-CDs oder Lieblingsserien zeigst, wo sie jedes einzelne Wort vermutlich mitsprechen können oder zumindest so sinngemäß. So geht es mir mit meinen Lieblingsfernsehserien. Also ich denke, wir können doch noch Dinge auswendig lernen. Wir haben uns nur auf andere Sachen konzentriert. Das ist vermutlich so, aber ich glaube nicht, dass sich, sage ich mal, die Gehirnkapazitäten, aber da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, sonst widersprechen mir hier alle Hirnforscher sofort. Aber ich denke, wir können auch noch Dinge auswendig lernen heutzutage. Wir haben uns nur auf andere Dinge konzentriert. Also, erste 5 Bücher Mose, auswendig gelernt, 6 bis 10 Jahre. Und wie haben die Rabbis das gemacht? Sie haben nicht einfach sich mit den Schülern hingesetzt und einfach nur die Dinge vorgelesen und dann sollten die Schüler das auswendig lernen, sondern sie sind mit den Schülern umhergezogen. Sie sind überall rumgerannt, sie haben die Dinge benutzt, die vor ihnen standen, vielleicht einen Feigenbaum und haben daran irgendwas demonstriert oder ein Kamel und haben gesagt, ja, und so ist die Tora und haben die Dinge und haben Dinge in Brand gesteckt, haben mit Staub um sich geworfen oder was weiß ich, alles Mögliche, um den Leuten, um den kleinen Kindern die Tora beizubringen. Rabbis waren spannende Persönlichkeiten, das waren vielleicht auch so eine Art Stars in der damaligen Zeit. Also, so viel zu Bet Sefer. Haus des Buches. Die nächste Station war Bet Talmud, 10 bis 14 Jahre. Bet Talmud heißt Haus des Lernens, dort ging es weiter. Aber bevor man da hineinkam, hat der Rabbi geguckt, zu dir, hat der oder die das Zeug dazu weiterzumachen? Ist er gut genug? Zeigt er genug Einsatz oder die? Hat der oder die das Zeug weiterzumachen und ist sie den Unterricht wert? Und wenn das so war, hat er gesagt, alles klar, komm, folge mir nach. Bet Talmud, komm, folge mir nach, weiter geht's. Wenn du aber zu schlecht warst, wenn du nicht das Zeug hattest, dann hat er gesagt, dann geh doch und lern den Beruf deines Vaters. Vielleicht wird es später was, aber du hast im Moment nicht das, was es braucht, um mein Jünger zu werden. Und dann sind die Leute nach Hause gegangen und haben den Beruf ihres Vaters gelernt. Dann die zweite, die nächste Schulform sozusagen, Bet Talmud, Haus des Lernens. In dieser Zeit wurde der Rest des Alten Testaments gelernt. Manchmal nicht ganz komplett, aber doch der große Teil zumindest. Ja? Alles von Josua, vom Buch Josua bis zum Ende zu Maleachi. Wiederum auswendig gelernt. Und das Abfragen hat aber in dem Fall wieder nicht so funktioniert, dass er einfach gefragt hat, was steht dort in dieser Stelle, was weiß ich, Josua 3, Vers 7, was steht da? Und die Schüler haben geantwortet, sondern er hat gefragt, er hat diesen Vers zitiert, der Rabbi, Josua 3, Vers 7. Und die Schüler haben geantwortet mit dem Vers davor oder danach. Und durch dieses, also es war nicht so statisch, es war mehr eine Diskussion, die daraus entstand, wie sie sich diese Tora angeeignet haben. Und was auch ganz entscheidend war, besonders auch im Bet Talmud, die Schüler haben gar nicht unbedingt auch mit einer klaren Antwort geantwortet, sondern haben mit einer Frage geantwortet. Also bei uns, wenn wir im Matheunterricht sitzen und uns fragt der Lehrer, 2 plus 2 ist 4, ja genau, manche kriegen es hin, 2 plus 2 ist 4. Wenn ein jüdischer Rabbi dich gefragt hätte, 2 plus 2 ist, dann hättest du nicht geantwortet mit 4, sondern was ist 16 geteilt durch 4? Ja. Und indem man das Ganze mit einer neuen Frage direkt verknüpft hat und wieder mit einer Frage geantwortet hat, konnte man zeigen, dass man die Dinge auch wirklich verstanden hat, dass man das anwenden konnte und nicht einfach nur etwas Gelerntes einfach nur wiedergibt, wie wir das heute oft machen in unseren Schulen und Klausuren. Also es war lebendiger. Die Rabbis waren spannende Personen und sie haben den Schülern das Leben mit der Tora nahegebracht. Ähnlich sehen wir es bei Jesus, wenn er 12 Jahre alt ist und im Tempel sitzt bei den Schriftgelehrten. Was macht er dort? Fragen, Antworten und Gegenfragen. Wir sehen, das war ungefähr die Zeit, in der er sich auch in diesem Bet Talmud befunden hat. Und ein anderes Beispiel, Maria, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Sie betet ein Gebet, was als Magnificat bekannt ist. Und was drin ist in diesem Gebet, sind lauter Anspielungen aus dem Alten Testament. Und zwar das, ja, sage ich mal, die ganze Bandbreite des Alten Testaments, weil sie war zu der Zeit mit vielleicht circa 14 Jahren in dieser Phase und sie hatte bereits einen Großteil des Alten Testamentes vermutlich auswendig gelernt und sie konnte damit umgehen, hantieren. Ein weiterer Punkt ist, die Rabbis, gerade wenn es weiter fortging in der Schule, hatten nicht immer alle dieselbe Meinung, was ein Abschnitt aus der Tora bedeutet. Und damit man eben, ja, die Rabbis haben sich dann ausgetauscht und wenn jemand, ein Rabbi, eine bestimmte Lehrmeinung vertritt, die auch anerkannt wurde, dann nannte man diese Lehrmeinung eines Rabbis, nannte man sein Joch. Also dieser spezielle Lehrmeinung eines Rabbis wurde Joch genannt. Und wenn wir jetzt bei Jesus sehen, dass er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er meint also sein Verständnis auch von dem Gesetz und von den Regeln, von der Tora ist sanft und meine Last ist leicht. Da meint er damit, es ist nicht einfach nur eine endlose Aneinanderreihung von Regeln, sondern ich zeige euch, was das bedeutet. Schaut mich an, lebt mit mir zusammen, folgt mir nach und dann werde ich euch zeigen, was das bedeutet. Es geht nicht nur darum, Dinge, Regeln auswendig zu lernen, sondern es geht darum, damit zu leben. Und so ging es auch den Schülern. Sie haben mit den Rabbis zusammen gelebt, sie haben alles mit ihnen zusammen gemacht. Sie haben geguckt, was macht der Rabbi, was macht mein Lehrer, wie macht er das, wenn er mit Menschen interagiert, wie geht er mit ihnen um? Und zu dieser Zeit hat sich ein Sprichwort entwickelt, dass man gesagt hat, mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Denn die Rabbis sind in der Wüste umhergeflitzt mit ihren Jüngern und die Jünger haben versucht, Schritt zu halten und dabei wurde viel Staub aufgewirbelt. Ja? Trockenes Land zum Teil in der Wüste, in der Steppe, da wird Staub aufgewirbelt, man ist viel draußen und so dieses Sprichwort, mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis, bedeutet also, Mögest du so werden wie er. Ich wünsche dir, dass du so wirst wie dein Rabbi. Und wir können das schon direkt alles beziehen, auch auf unsere Beziehung mit Jesus. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Das drückt aus, ganz nah bei Jesus sein, ganz nah mit ihm leben. Darum geht es, nicht einfach nur darum, Dinge auswendig zu lernen. Bet Talmud, das ist die zweite Schulstufe. Und nach dieser Stufe ging es wieder los. Der Rabbi hat geguckt, hast du das Zeug dazu? Du. Habt ihr das Zeug dazu, weiterzumachen? Seid ihr gut genug, um die nächste Stufe zu erreichen? Und die nächste Stufe bedeutete, wirklich jetzt ein Rabbi zu werden, zu lernen, was es heißt, selbst ein Rabbi zu sein. Und wenn er zu dem Schluss gekommen ist, ach, klappt leider nicht, nicht gut genug, dann hat er wiederum gesagt, geh und lerne das Handwerk deines Vaters, werde Fischer, Zöllner, was auch immer, Handwerker. Aber die Menschen oder die jungen Leute, für sie war es, sie haben so mit der Tora gelebt, für sie war es ein großer Anreiz, Rabbi werden zu wollen, selbst ein Rabbi werden zu wollen. Wir haben vorhin in dem Video schon diese Szene gesehen, wo die Jünger am See sind, Petrus, Andreas, und dann später auch Jakobus und Johannes, und Jesus sagt ihnen, kommt, folgt mir nach. Und was machen sie? Sie fischen. Sie haben das Handwerk ihres Vaters gelernt. Warum? Ja, vielleicht, weil sie nicht das Zeug hatten, weiterzumachen, ein Rabbi zu werden selber. Vielleicht, weil der Rabbi zu ihnen gesagt hat, ja, reicht vielleicht nicht, reicht nicht. Geht und lernt das Handwerk deines Vaters. Und jetzt kommt dieser Jesus zu den Menschen, was übrigens schon spannend genug ist, denn ein Rabbi wäre niemals zu jemandem hingekommen und hätte ihm gesagt, komm, folge mir nach. Die Schüler sind zu den Rabbis gekommen, haben gefragt, darf ich dir nachfolgen? Und dann hat der Rabbi geguckt, ja, hat sie ausgefragt, hat sie abgefragt, und dann, wenn es gepasst hat, dann hat er gesagt, ja, komm, folge mir nach. Und Jesus macht es umgekehrt. Jesus kommt zu diesen Leuten, die anscheinend nicht das Zeug hatten, Rabbis zu werden. Offensichtlich wurden sie von dem Rabbi in Häkchen aussortiert an der Stelle. Und er sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich sehe was in euch. Ich sehe was in euch, dass ihr werden könnt wie ich. Dass ihr werden könnt wie ich. Vielleicht ist es auch deshalb, dass die Jünger in dem Moment, da sind sie ja noch keine Jünger, dass die Petrus und Andreas in dem Moment gar nicht so lange vielleicht überlegen, soll ich jetzt mit ihm mitgehen oder nicht, weil es war eine Ehre, von einem Rabbi angesprochen zu werden, der besonders von so einem bekannten Rabbi wie Jesus, denn der war wirklich bekannt zu seiner Zeit. Und dass dieser Rabbi kommt und sagt, ich sehe was in dir. Du kannst werden wie ich. Komm, folge mir nach. Und dasselbe bei Jakobus und Johannes, als sie am See sind. Auch zu ihnen kommt Jesus und sagt, kommt, folgt mir nach. Und da wird noch besonders ihr Vater erwähnt, das finde ich auch ganz spannend, Zebedäus. Und auch von ihm hören wir keine Widerworte an der Stelle, vielleicht sind sie nicht aufgeschrieben, ich weiß es nicht, aber von dem Vater hören wir auch keine Widerworte, als seine Jungs einfach sagen, okay, wir hauen jetzt ab, wir gehen mit Jesus mit. Vielleicht, weil es eine Ehre war, von so jemandem angesprochen zu werden, der etwas in ihnen sieht. Vielleicht, weil es auch für den Vater eine Ehre war, seine Jungs, zu denen ein anderer Rabbi vermutlich gesagt hatte, ah, reicht nicht. Dass auf einmal dieser Jesus kommt und sagt, ich sehe was in euch. Ich glaube, ihr könnt so werden wie ich. Und jetzt zu unserem Predigttext. Es war ein langer Anlauf, den wir vorhin gehört haben. Nochmal, Jesus geht auf dem See, die Jünger sind im Boot, im Sturm, sie haben Angst und sie sehen in der Ferne Jesus. Da ist Jesus. Und Petrus kommt auf die wahnwitzige Idee, Jesus zu sagen, wenn du es bist, dann sag mir doch, dass ich zu dir auf den See kommen soll. Wie kommt er auf diese Idee? Nun, ich denke, einerseits liegt es daran, dieses auf dem See gehen, das war sicherlich der eindeutige Beweis, in diesem Jesus steckt etwas Göttliches. Das war schon aus dem Alten Testament bekannt, da heißt es, dass Gott, der Herr selbst, auf den Wogen geht, auf dem Meer geht, steht in dem Psalm. Es gibt dieses Bild von Gott, der auf dem Meer geht, und sicherlich war das ein einleuchtender Beweis auch für Petrus, dass in diesem Jesus was Göttliches steckt. Aber es gibt noch diese andere Seite zu der Geschichte, und zwar, warum kommt denn dann Petrus trotzdem auf die Idee, Jesus zu fragen, Herr, wenn du es bist, sag mir, dass ich auf den See gehen soll. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, denke ich. Aber die Schüler eines Rabbis, die wollten so sein wie er. Sie haben mit ihm gelebt, sie wollten alles so machen wie er. Sie haben geguckt, wie geht er mit Menschen um, wie redet er mit Menschen, wie macht er das und das, wie betet er? Ja, die Jünger fragen Jesus, Herr, lehre uns beten. Wie betet er? Wie redet er von Gott? Alle Dinge wollten sie so machen wie er. Und jetzt ist Petrus und sieht seinen Rabbi auf dem Meer gehen. Und was ist seine Reaktion? Er sagt, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, ich soll auch auf den See gehen. Und Jesus sagt, ja, komm, auf geht's. Und dann kommt Petrus aufs Meer und die Wellen schlagen hoch. Also das ist bis heute so, der See Genezareth. Kommt nicht so oft vor, aber der kann enorm hohe Wellen hervorbringen, wenn der Wind richtig steht oder falsch steht, wie man es nimmt. Also den Jüngern muss richtig, richtig Angst und Bange gewesen sein auf diesem Boot. Petrus ist auf den Wellen und merkt, es funktioniert. Und plötzlich sieht er aber auf die Wellen und merkt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe Angst. Und er fängt an zu sinken. Und dann sagt Jesus zu ihm, du Kleingläubiger, oder irgendwas in der Art, ich weiß nicht. Also, du Kleingläubiger. Und jetzt ist die Frage, wovon redet Jesus jetzt? Hat Petrus in diesem Moment den Glauben an Jesus verloren? Vielleicht irgendwie auch, aber ich meine, Petrus sieht immer noch Jesus da stehen, und bei Jesus ist ja nichts, aber um ihn selber geht es ja. Er selber hat um sich Angst, dass er das nicht kann. Und vielleicht hat er auch zum Teil den Glauben verloren, dass er so sein kann wie Jesus. Vielleicht war das Problem, denn wie gesagt, Jesus steht ja noch auf dem Wasser. Bei ihm ist alles gut. Vielleicht hat er den Glauben verloren, dass er, kleiner Mensch, er, kleiner Jünger, der von einem anderen Rabbi, und jetzt gehe ich nochmal zurück, aussortiert wurde, dass er so sein kann wie Jesus, dass er wirklich so sein kann wie Jesus. Und dabei noch eine Randbemerkung. Ich habe vorhin bei den einzelnen Schulen immer die Altersstufen dazu geschrieben. Und es hört auf, die letzte Schule beginnt so mit 14 Jahren. Vielleicht habt ihr auch mal so Zeichnungen gesehen von den Jüngern, die da am See stehen oder so, und sie haben alle sehr lange Bärte und sehen aus wie 45, 50 und alle mit schon dritte Generation Großfamilie. Kann sein, ist nicht unmöglich. Es gab Jünger in allen Altersstufen, aber die Regel war doch eher, dass die Jünger so 16 bis 20 waren, wenn sie so langsam anfingen, Rabbis zu werden. Also lasst euch mal von diesen Zeichnungen nicht immer so irritieren. Also die waren nicht so viel älter als ihr, das glaube ich. So ist zumindest die Wahrscheinlichkeit. Also ihr hier vorne meine ich. Wenn ich euch mal für einen Moment ansprechen darf. So, Petrus steht auf dem See und sagt zu Jesus, lass mich aufs Meer gehen, und er tut es und er kriegt Angst. Petrus verliert den Glauben daran in dem Moment, dass er so sein kann wie er, aber Jesus streckt ihm die Hand aus und zieht ihn wieder hoch und sagt, komm, wenn du gerade nicht selber dran glauben kannst, dann ziehe ich dich hoch, dann glaube ich, jetzt für dich mehr mit dran. Ich halte dich fest, wenn du singst. Jetzt würde ich euch gerne noch zwei kurze Geschichten erzählen. Weil die Frage ist ja, wir haben jetzt viel gehört, viel reingekriegt in unseren Kopf, aber was hat das jetzt mit mir zu tun, mit meinem Leben hier heute? Es geht darum, mit Jesus zu leben, zu werden wie er. Mögest du dich bestäuben mit dem, mögest du bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbis, ging dieses Sprichwort. Und ich musste dabei denken an Terry. Terry ist ein Engländer, den ich in meinem Gemeindepraktikum in London kennengelernt habe. Und Terry war damals so um die 70. Und wir haben zusammen immer mittwochs den Alpha-Kurs vorbereitet. Da kamen so über 1000 Leute jeden Mittwoch zum Alpha-Kurs. Und wir beiden waren dafür verantwortlich, so die Küche herzurichten, das ganze Essen zu machen, Kaffee zu kochen. Nicht das ganze Essen zu machen, aber das Essen hinzustellen und Tisch zu decken und alles Mögliche, diese organisatorischen Sachen. Das war eine große Aufgabe für 1000 Leute. Und immer wenn ich mittwochs dahin kam, das war eine meiner Hauptaufgaben, das heißt, ich kam schon recht früh hin, aber Terry war immer schon da. Und der stand alleine in der Küche, dieser ja, ältere englische Gentleman stand in der Küche und ich habe immer gefragt, wenn er da alleine stand, Terry, are you on your own? Ja, bist du alleine oder ist schon jemand da? Und was er jedes Mal geantwortet hat, und deswegen irgendwann habe ich mit Absicht nachgefragt, er hat immer gesagt, just me and the Lord, Pierrick. Just me and the Lord. Und er hat das mit so einer Überzeugung gesagt, also übersetzt, nur ich und der Herr sind da, nur ich und der Herr. Er hat das mit so einer Überzeugung gesagt, dass ich ihm das echt abgekauft habe, dass er da seinen Kaffee kocht und die Spülmaschine ausräumt und all das mit dieser Gewissheit, nur ich und der Herr sind hier und das ist gut so. Ich mache ihm meinen Dienst. Und als er dann irgendwann mal sehr geehrt wurde für all das, was er über die Jahre für den Alpha-Kurs da gemacht hat, da hat man ihm gemerkt, ach, er will das gerade gar nicht so. Er muss dann auf die Bühne gehen und so. Und irgendwie war ihm das gar nicht so recht, weil ich glaube, der hat das nicht so sehr für die Anerkennung gemacht da. Das hat mich sehr beeindruckt, dieser Kerl. Und noch eine zweite Geschichte von mir, wie das für mich ganz plastisch geworden ist, auch wenn ich an dieses Gehen auf dem Meer denke. Als ich in Leipzig studiert habe, da haben ein Freund und ich uns überlegt, dass wir gern mal was probieren würden, was wagen würden. Und wir haben uns einmal die Woche verabredet, montags nachmittags in die Stadt zu gehen und Menschen anzusprechen, ob wir für sie beten können. Wir hatten das irgendwie auf dem Herzen beide und haben gedacht, wir probieren das mal, besonders auch für Menschen, die vielleicht mit Krankheit zu tun haben. Und wir haben das gemacht, aber jeden Montag standen wir da am Eingang zur Innenstadt, haben zusammen gebetet und ich muss immer an dieses Wort vom Apostel Paulus denken, der gesagt hat, ich kam zu euch mit Furcht und großem Zittern, also so ungefähr war das da, wir beide am Zittern und mit Angst, aber wir wollten das machen, wir hatten das irgendwie auf dem Herzen und haben gebetet und haben Gott gebetet, dass er irgendwie durch uns wirkt. Und wir sind da hineingegangen und wir haben für Menschen gebetet und manchmal haben wir gedacht, für den so. Und dann, traue ich mich doch nicht, mach du oder ich weiß nicht. Wir haben das irgendwie zu zweit uns da so durchgewurschtelt. Und wir haben es auch tatsächlich nicht erlebt in dieser Zeit, dass Gott jemanden spontan geheilt hat. Ich glaube, dass das passieren kann. Ich kenne Menschen, denen das passiert ist. Aber wir haben das in dem Moment nicht erlebt, obwohl wir für einige Menschen auch gebetet hatten. Aber was wir erlebt haben, ist, dass Menschen angerührt wurden dadurch, was wir gemacht haben. Dass Menschen erstaunlich offen waren, dafür für sich beten zu lassen und irgendwie diesen Segen zu empfangen von Gott. Und manchmal hatten sie Tränen in den Augen, manchmal wir auch. Ich nicht so, ich bin nicht so der, aber mein Kollege. Und das war für mich so eine Situation, wo ich hier an diese Geschichte denke mit Petrus. So, also ich glaube so oft nicht, dass ich irgendwie so nur annähernd sein kann wie Jesus. Und ich glaube, für mich selber kann ich das auch nicht. Aber ich weiß, dass der Geist Gottes in mir lebt. Und manchmal gibt er mir so einen Impuls, dass ich was aufs Herz bekomme, wie zum Beispiel dieses Beten in der Stadt. Und dann habe ich Angst, sondern manchmal mache ich es nicht und manchmal mache ich es und dann mache ich gute Erfahrungen damit. Und so ist es für mich, diese Geschichte, auch ganz lebendig geworden. Und ich merke, wie Gott mich in meiner Schwachheit benutzt und auch da, wo andere vielleicht sagen werden, ah, vielleicht nicht gut genug dafür, dann steht Jesus vor mir und sagt, komm, folge mir nach. Ich sehe was in dir. Und das sagt er auch zu uns, zu euch heute Morgen, auch die ihr heute gesegnet und entlassen werdet. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Komm, folgt mir nach. Und jetzt würde ich uns noch kurz einladen, mal unsere Augen zu schließen für einen Moment und zu überlegen, was ist mein See gerade, mein stürmisches Meer. Gibt es etwas, wo ich vielleicht Angst habe, wo ich merke, das ist mir eigentlich zu viel, wo es mir auch schwerfällt, irgendwie Jesus nachzufolgen und zu sein wie er, wo ich ja immer wieder in Versuchung stehe, einfach Dinge zu tun, die nicht so sind wie, ja, die nicht passen zu Jesus. Und da gibt es Dinge, wo ich herausgefordert bin, einen neuen Schritt zu wagen, darauf zu vertrauen, dass Jesus zu mir sagt, du kannst auch so sein wie ich. Ich glaube an dich. Und dann wünsche ich dir, dass du erlebst, wie du bedeckt wirst mit dem Staub deines Rabbis Jesus. Dass du erlebst, wie du mit ihm gehst, mit ihm lebst, an ihm dranbleibst, ganz nah. Und erlebst, wie dann auch Wunder passieren, wie Dinge passieren, die du dir nicht hättest vorstellen können. Und Herr Jesus, so bete ich, dass du uns immer wieder hinausrufst aus unseren Situationen, wo wir Angst haben, wo wir uns am liebsten zurückziehen würden in unser stilles Kämmerlein und irgendwie uns verstecken würden, dass du uns den Mut gibst, uns diesen herausfordernden Situationen immer wieder zu stellen, da wo es schwierig wird, da wo wir nicht wissen, wie es gehen soll, und dass du uns in unser Herz hineinsprichst, Herr, dass du etwas in uns siehst und dass du mit uns gehst und dass dein Geist in uns lebt. Amen. Wir singen das Lied I Will Follow von Chris Tomlin, und das ist eigentlich eine gute Antwort darauf. Im Refrain heißt es, wo du hingehst, da will ich hingehen. Und das ist genau das, worum es geht. Wo du hingehst, da will ich hingehen. Und lass uns das gemeinsam so singen. Vielleicht auch nochmal aufstehen. Jetzt haben wir eine Weile gesessen.
Hier. Ja, der